Dit is opnieuw de VPRO via de gecombineerde zenders Radio 1 en 2. En ja, wat kan ik zeggen? Wie goed luistert kan 's nachts de vreemdste geluiden horen. Het tandengeknars van de buurman, het gemompel van computers, de muziek der sferen en de wachtwoorden van vreemdelingen die elkaar als schepen in het duister passeren. Bart Schut heeft een grote schotel in zijn kop en daarmee vangt hij al deze berichten uit het ondergrondse op en maakt er iets moois van in het paradijs.
In een afgelegen baroktheater te Venetië vond ten tijde van de opening van de Biennale een kleine besloten ronde tafelconferentie plaats over de toekomst van het internet. Een 20-tal deelnemers uit West- en Oost-Europa, tal van Italianen en een Amerikaan, bespraken hun kritiek op bestaande computernetwerken. Centraal stond het verlangen om aangesloten te zijn, de desire to be wired. Wat maakt de technocultuur afkomstig uit de Amerikaanse westkust zo fascinerend, vooral voor jongeren, en valt daar nog iets tegen in te brengen? Op de tweede dag werd gesproken over de voor- en nadelen van de stadsmetafoor zoals we die aantroffen in de digitale steden her en der. De vraag was of het niet veel te saai is om de bestaande stadsstructuur in de virtuele wereld te gaan kopiëren en nadoen. Op de laatste dag ging het om concrete plannen, zoals het voorstel om een nomadisch computersysteem op te richten dat van land tot land zou kunnen reizen. Of de kritiek op de pogingen van Berlusconi in Italië de prille computernetwerken op te kopen en te overtroeven met zijn digitale warenhuizen. In dit uur van het paradijs spreekt Geert Lovink diverse deelnemers, zoals Paul Guerin met zijn mediafilter, Vuk Čosić over de uitwisseling tussen Ljubljana en Belgrado en de situatie van internet in Slovenië, Hans Christian Dani uit Hamburg over de perverse behoeftes op het net, Heath Hunting uit Londen over de hardware die hij op straat vindt, Derion Schmitz over het project Internationale Stad uit Berlijn en tenslotte Kit Schulz over de kritiek op het tijdschrift Wired.
Paul Guerin, can you tell something about the media filter that is on now on the World Wide Web?
Yeah, since March 1st, 1995, coming from a little server in my desk in New York City, connected to a full-time dial-up line at the moment, is the Media Filter World Wide website.
What's the address? Can you spell it?
Yes, it's http://mediafilter.org, and you'll get there from there.
Okay, and what's to be seen there?
Well, Media Filter has yet to absolutely be defined because it's still in flux and it's being developed. But the thing that's interesting about it is that it's approaching this self-organizing mode. Also, it's very popular among the government organizations who are dying to see the type of information that we're providing. We've had attempted accesses by the RAND Corporation, the World Bank, the International Monetary Fund, NATO, and numerous government organizations who for the moment actually are flatly denied access. But eventually I'm going to allow permission for a fee, because I think that if the government and these big corporations wanted to look at our information, they should pay for it, since it's not free for us. But actually, Media Filter is a combination of comics, art, investigative journalism, and just a hardcore kind of uncovering things which are usually covered. You know?
Background information?
Well, for example, we have an extensive section which is under the heading of Warzone, which is covering a lot of the alternative press coming out of the regions of former Yugoslavia. We have an English version of the Arkzine weekly from Zagreb. We have now the online version of the Balkan Media and Policy Monitor, which is a discussion of summaries of the events from the independent media coming out of the various regions of the former Yugoslavia. Also, we have the Sarajevo Pipeline, which is a public forum email relay between the World Wide Web and the Zamir Network. Which is the only way to send email into the regions of former Yugoslavia. In addition to that, we have an online version of the publication Covert Action Quarterly, and also the newspaper The Shadow coming out of New York City.
Covert Action is on conspiracy theory?
I wouldn't say conspiracy theory. I would call it more or less very in-depth investigative journalism. Conspiracy theory, I think, is a kind of a hype that's overblown. This is much more analysis and exposure of things that are generally not reported accurately by the established media.
And this information was not yet available on World Wide Web. Like, for example, the things that come from former Yugoslavia, they are new for people in the United States?
I think especially in the form that we're presenting it, it's unique to the web, although probably not absolutely unique to the Internet. But in the way that we're presenting it and the collection of things in one place, I think at this moment is unique.
Mm-hmm. Do you also emphasize somehow that there will be a relation between classical political information and visual arts, or, you know, some cultural component as well?
Well, personally, I've never separated these things. And in my view, my whole premise for developing Media Filter was to create a venue for this, first of all, a presentation of information. I mean, for example, with hypertext, you link to everything. And so sometimes an article may point to other articles, but in other cases it will point to comics, which are related to the theme. So sometimes you might see a reference to a subject and you'll click on that and you'll get a comic, a political comic or some other reference. I mean, these types of things are developing, and it's a way to appeal to a very broad interest. Because, for example, there are many points of entry into Media Filter. We're not based on the standard World Wide Web homepage concept. In fact, I don't like this in a way. It's too much of a structure. I think Media Filter sometimes bewilders people because it's very chaotic in its sense, because of its seeming lack of structure in a way. But I think that this enables many, many points of entry. For example, when I first began the site, I was thinking, where can I cross-post this information? So I put it into alt-zines, alt-comics, alt-activism, things like that, because people who are interested in comics wouldn't read political information per se. So if I put a link into comics, somebody reads the comics, but then suddenly they say, what is POMO War, Postmodern Warfare? Well, they go in there, and then they see Covert Action Quarterly, they see The Shadow, they see the War Zone, and all of these other things began to open up whole other venues, which perhaps comics and zine enthusiasts may never think would exist. You know, they're looking at Tank Girl or something and not thinking about reading The Shadow, you know. So we opened up many points of entry and many cross links to appeal to a wide realm of interest and to perhaps broaden the view.
And can you find out whether Media Filter is popular?
Well, we have between 1,000 and 2,000 accesses every day, never less than 1,000, except perhaps when the net goes down, you know, which happens a few times a week sometimes. But generally, the popularity is growing. Every once in a while, I'll do a search on the search engine for Media Filter, and I turn up links in places I would least expect. So the links are spreading spontaneously, which is much to my delight. And, and the number of countries is growing. Every month, I get a huge list of the number of countries. I mean, including like Singapore, Malaysia, Croatia, even the Russian Federation, very, very exotic places that you wouldn't think. Kuwait, even. I've had accesses from Kuwait and, you know, a lot. Israel, Italy, France, Germany, Netherlands, really all the net-connected countries, but even places which you wouldn't think, you know, including Brazil. We're getting accesses from really everywhere. And, I think that we've only been online since March. It's a couple of months, and, things grow very quickly, so I think it's starting to catch on more.
With Media Filter, you also want to criticize the net as a global marketplace, or the corporate attack on the net?
Absolutely, because one of the dangers that we face with the loss of so-called public space on the internet is becoming a global shopping mall with all of this. We have in Italy, for example, Silvio Berlusconi is monopolizing a commercial internet access, and we have the America Online, the eWorld, CompuServe, and now Bill Gates is getting into the picture. Sooner or later, if people, independent network providers and independent content providers, don't increase their numbers and stake our claim, we're going to lose the possibility of free speech and public discourse on the net.
Now, a lot of people will say that you exaggerate because people think that their specific access cannot be taken away from them, and that a growth of commercial ventures around them will not harm them so quickly. How do you react on that?
Well, this is an absolute myth. For example, before the United States Congress is a bill that will affect the entire internet, because a huge amount of the traffic is coming to or through the United States. And, for example, there's a Communications Act now called the Decency Act, Communications Decency Act, which is before the Senate right now in the United States, which would hold the Internet provider accountable for the content of all messages and transactions which go through their system. So if you send an email that had some maybe, you know, sexy lines or something like that, and if it was considered obscene, that traffic would be intercepted and the provider would be shut down and they would confiscate the equipment and fine them $200,000 or something like this. So, you know, there's an extreme attempt to censor any kind of free discourse on the Internet.
Why then?
Under the pretext of controlling pornography and you know, sexual harassment. Right?
Why then the leaders of the West Coast technoculture are exporting this fairly naive way of looking at the net?
Well, because this, I'll say this exact condition of the techno-fetishism is this kind of wide-eyed California dreaming of a utopian society, which is something that we've learned through many, many hard lessons over the years is not the case. And, you know, when you're sitting out in your convertible out in the suburbs playing with your portable computer on your wireless modem, you have no idea that somebody in East Europe is just happy not to be bombed and happy to even have a telephone. So, you know, this contrast exists, and yet people in California or whatever who are setting the agenda in the Wired magazines and things like this really have no idea, or just they want to escape this because they don't believe it will ever come to their door.
On this small conference here in Venice, we try to formulate a critique on the Wired magazine. I have the impression that only very few people in the United States are practicing this or are trying to formulate, let's say, a critique on this Wired electric discourse that is so popular, and it fascinates so many young people.
Well, the problem is, first of all, there's a very superficial appeal for many reasons with, for example, Wired magazine, because it's a very beautiful and seductive looking design. They're using a lot of new techniques in desktop publishing and printing. Also, the so-called guru, Nicholas Negroponte from MIT, has a huge mystique surrounding him in his theories of digital culture and communication. But at the same time, Wired magazine has really devolved. It, in my opinion, has lost its promise because it's merely become a venue for hyping corporate culture. They're not really talking about progressive information. They're sucking all of the substance of the Internet and putting it into a very superficial, consumer-oriented form. And it's in a way losing its actual essence of the essential communications medium it has the potential to be. I mean, for example, they flatly refuse to print anything about the Zamir network.
The Yugoslavia a computer network that supports peace efforts.
Exactly, because it was too troubling to present something like that. I mean, they prefer to talk about Johnny Mnemonic or whatever, you know, and not to actually promote awareness about the real world. The whole thing about the world, the Wired culture, is this type of escapism. You know, this everything is in virtual reality and cyberspace, which is an escape. It's not confrontation of the problems of life. It's a way to techno-fetishize and consume our way into some kind of oblivious, you know, a never-never world, you know?
Okay. Vuk Čošić, you're from Ljubljana, you used to live in Belgrade, and you are an artist. You just organized a quite big event, an exchange between Ljubljana and Belgrade.
Quite so. First, I have to add you a few details. I'm from a Jewish family from Dubrovnik, Croatia. I studied in Belgrade, Serbia, and now I emigrated to Ljubljana, Slovenia. So it's hard for me to decide on the loyalties to nations or any kind of other collectives, because I see my details from my memory clashing. Yeah. So I feel quite cool about all of it. I have an alibi. So this is for starters, just to give you more more of that. And then about the exchange, you see, just at the conference yesterday, I was mentioning a small, gentle thesis of mine that peace is not the opposite of war, but communication is the opposite of war, and therefore, and peace is just a physical state, but communication is the action. So this is somehow the basis of what I have been doing between Ljubljana and Belgrade. I took a group of 40 artists from Ljubljana to Belgrade. We had a great festival only a month and a half ago. It was a huge success. People from Belgrade came here now to Biennale, and they keep telling me about how it was nice and how it was the only event there. Because of the blockade, of course, this event had huge publicity, not only because of ideological reasons, but also because of performance reasons and because of the lack of programs. They haven't seen good dance or good music or, I don't know, good exhibitions in a while. This is it. So it has an ideological statement, but the content is absolutely, I'm trying to make it high quality art in as many disciplines as possible. I'm not choosing an art form, I'm choosing an idea that can be transmitted through a few forms at the same time. So this is about it.
It worked out pretty provocative though in Belgrade, and you will have some problems with it. Can you tell something about the relationship between Slovenia and Serbia and what is going on in the background? They have been in war, still are. So it was a provocative statement, but there is a lot going on between these two countries.
And this is very bizarre, because officially countries are in war of a kind. Slovenia never recognized the Serbo-Yugoslavia. Yugoslavia once did actually recognize Slovenia, but they rejected the recognition. This is a very interesting detail in international politics and diplomacy. But let's forget about that. There are some economists meetings, some really precise and quite serious discussions on the succession problem of the ex-Yugoslavia, the division of the national debts and this kind of stuff. So the real people are doing the real thing somewhere, but they're keeping it secret like they should. I think I don't have anything against that. I'm a bit worried of this dogma strata of the encounter between Slovenia and Serbia in the media, and you know,
are there serious tensions?
Well, no, but actually with this program of taking Slovenian artists to Belgrade, I had problems in Ljubljana, not in Belgrade. That was very funny, because some of the complete right-wing cultural elite, and not only elite, reacted very seriously in the newspapers, very well coordinated. And this is maybe interesting for your listeners, all triggered by the intervention of Slavoj Žižek, who earlier used to be quite a progressive guy. And he's now only very intelligent, and that is not enough in this world. So he launched a very serious attack from very right-wing, I must say, also clerical positions in aesthetics.
But what are the arguments against an exchange program between Ljubljana and Belgrade?
Like whatever you do in life is not only your private action, it's a part of the action of your country. So when they went there, they didn't present their art, they were presenting their country, and never mind if they paint or talk, they are Slovenians, and they have nothing to do there because their president didn't recognize the country. Žižek is writing the speeches for that same president. I mean, I understand his standpoint, but I'm only sorry, he's a right guy. Usually he's a right guy, a good guy.
So this is exchange in real life. Let's go to the problems of the internet and how things are now developing in Slovenia, because it has a pretty high standard.
Yeah, definitely. We have high quality links, and we have few forums now in development. Of course, we did start later, but exactly this later start gave us the possibility to have a good perspective of the mistakes that have been made and of the general trends in the States and in the Western Europe. So we don't have much problems, and we actually learn on other people's mistakes. This conference is one of those occasions where I get loads of input, and I just tell it to the boys down there, so we just avoid mistakes.
There is good access though, huh? In the whole country of Slovenia. It's a small country, it has free access, and this access problem is somehow solved.
Yes, a beautiful thing happened, and I don't know who is responsible, but through the Institut Jozef Stefan, which is a high physics institute, we all have a free access. Of course, you need hardware, but the infrastructure exists. And also through the Soros Foundation's desktop publishing office, that now became a cyber cafe too, there is free access for all in a full term. I mean, So now we're working on this popularization, but customized, how do you say this, profiled. So we are addressing very profiled target groups, and we are actually attracting serious students, serious people. And we're not promoting gaming through internet, we're not promoting shopping mall internet, you know, the stuff Paul is talking about, like, you know, a happy Californian style. We're not promoting that, we're promoting internet as a megaphone for our already existing ways of life and ways of communicating. So it all works out quite fine in this stage. Luckily, it is a small country, 2 million inhabitants. Ljubljana has 300,000 inhabitants. We all know each other quite well, almost. And it is somehow helping us not have those problems that are, I think, typical for the larger communities. We don't have cyber elites at all. We have like really normal brainstorming communication between practically everybody that's involved. Mm-hmm. Kids, 17 years old and younger, and us, a bit younger people, like I'm 10 years younger, older than these guys. But we do work together, and this is very important. I'm noticing painful stratification in other cyber communities, national cyber communities. But what is interesting for us now is exactly this annihilation of the phenomenon of a national community in every meaning of the word. So we are avoiding state or city metaphors in creating our internet contents. We are looking for things that are specific for the net, and we're trying to do only those things, not to do things that we usually can do through other media, because when I say me, I talk about a group of younger active, let's say, even managers. We have serious budgets for our cultural exchanges. So this thing was very expensive in Belgrade. We already can do communication in a banal sense of the word, a physical one, a great one. But now we are exploring what is this new quality. And we are getting huge distribution possibilities, but that is only transposition of our actual work. We're looking for something even better than that. And we are having a great time doing this exploration.
Now, on this conference here in Vienna, we are speaking about political and cultural projects, a critique on the Wired magazine discourse, and we are looking for future net projects. Now that the public access problem, so to say, in Slovenia is solved, what kind of net projects can we expect? Because so far Slovenia has not been very visible on the net. Is this true?
It is true. We have great surfers and people that have their site statistics worked out have noticed that there's a lot of Slovenia in their accessing there. So it is good. It's a good start. What we're looking for is, well, it's hard to generalize because we are trying to force everybody to do its own thing. So I'm personally very much interested in some kind of cordial, gentle, individualist anarchism. It's hard to define it, I'm sorry, if it doesn't make sense to you. But I'm looking for ways of fighting the art hierarchies, because I come from arts. I don't want to talk about cars, just because internet helps me to do it. So this is somehow the point. So we are trying to have people that are coming from different fields and trying to make them work in those fields and to have a common denominator and to try to exchange between ourselves in our regular meetings, physical meetings, the conclusions about their specificness of their work. So it is Paul Guerin's suggestion of self-organizing body somehow. It is more organic than mechanical. But of course it happens through mechanical channels, so you know, it's complicated theoretically.
Okay, a last word. If people want to see something, can you give a World Wide Web address or a suggestion where they could go if they want to encounter some information from Slovenia?
To be honest, I have a problem now, theoretically, very intimate problem. I'm trying to think whether giving away URLs is all right or not. Because you see, what I usually do with business cards is that I don't have them. And if I have them, those are blank business cards. And I only give a name. I only write my name before that person I'm giving it to. That physical one person, not the audience. And I'm choosing whether I will give him my phone number or my bank account number or my email account, you know. So in this occasion, in radio, I'm giving you a blank URL, and you see what can happen with that. I mean, let's try this game. Of course, it's easy. We have searching tools, yes, in the web, so you can find Slovenia in like 5 seconds.
Yeah.
Of course, but let's leave it at that. Come on.
Hans-Christian Daniel, du kommst aus Hamburg. Du hast hier in Venedig auf der Konferenz mehrfach erzählt über die, perverse Möglichkeiten, die vielfältigen Möglichkeiten für die Kommunikation.
Yeah.
Und nicht nur das eine, nicht nur die eine Option oder auch eine Vielfalt an Identitäten aufzulassen.
Yeah. Ja, es ist so, also mir ist das so ein ganz wichtiger Punkt, weil ich den Eindruck habe, das gesamte Leben wird immer stärker so reguliert, dass es einfach Perversion als Instant gibt, ne? Es gibt so den perversen Burger und den kannst du holen. Es gibt so einen Instant SM zum Beispiel, den man kaufen kann, ne? Und ich denke, das darf nicht der Ersatz dafür sein, für das, was wir alles an Wünschen und Begierden haben und diese Begierden auszuleben. Und scheinbar sind diese Begierden auf eine Art und Weise eine Bedrohung auch für dieses System. Also ich glaube nicht, dass der Umsturz, dass die Perversen oder dass wir mit unseren perversen Wünschen, die einfach jeder hat und mit sich rumträgt, aber wir können irgendwie etwas glücklicher leben und wenn wir etwas glücklicher leben, ist das auf jeden Fall sehr wichtig und schadet auch auf jeden Fall den Bedingungen.
Manche behaupten, dass das Internet eben die Möglichkeit gibt, sich auszutoben, mehrere Persönlichkeiten zu haben und diese auch zu gestalten.
Ja. Ja, es gibt nicht nur das Internet, es gibt eine sehr schöne Geschichte von Vito. Das ist ein Amerikaner gewesen, der eben gerne Frauen obszöne Briefe geschrieben hat. Das ist natürlich nicht PC, jetzt den hier als Helden zu feiern, aber gerade deswegen sollte man es irgendwie tun. Und Vito hat also, es gab in Amerika bei Radio Shack, das ist eine Kette, gab es Free Kits, also Free Starter Kits. Und er hat in jedem Laden diese Starter Kits mitgenommen und hat dann seine Kreditkartennummer, die letzten 4 Buchstaben, variiert und hat immer jeweils den Namen seines Hundes, seine Autonummer oder dann, ich weiß nicht, was das dritte war, eingesetzt und hat angefangen, Identitäten zu erfinden. Und natürlich ist die Geschichte dann von Vito, ich finde die Geschichte sehr schön, hat über 1000 Vitos erfunden mit 1000 verschiedenen Nummern, weil aus 4 Zahlen kann man 1000 Kombinationen machen, also aus den letzten Variationen der letzten 4 Zahlen. Das finde ich sehr wichtig. Natürlich ist diese Geschichte bekannt gemacht worden, um zu sagen, seht, die Perversen sind im Internet, wir müssen deswegen Identität wieder einführen. Aber ich denke, man sollte weiterhin jede Chance irgendwie nutzen, weil man ist sonst zu sehr greifbar und man kann einfach viel stärker sich Dingen und anderen Menschen gegenüber öffnen, wenn man auch neue Identitäten annimmt und auch andere nicht immer gleich mit seiner Identität erschlägt. So. Das finde ich sehr wichtig und ja, dann auch diese, ja.
Aber du hast hier auch argumentiert gegen diese eindimensionale Benutzung des Netzes nur für politische Zwecke.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ganz viel davon ist einfach so ein Spaß und oder ein, ja, einfach so auch so ein glückliches Vergnügen. Und ich denke, so ein glückliches Vergnügen, es gibt halt so viel, die Idee von Vergnügen. Wir kaufen uns ständig die Idee von Vergnügen und es gibt ein Vergnügen darüber hinaus und es gibt auch immer eine Sehnsucht, einen Wunsch danach und der wird einfach nicht erfüllt und der treibt uns einfach auch an, was gegen dieses System zu machen, also gegen die herrschenden Verhältnisse. Dieses Glück, nach dem wir uns sehnen, das wir nicht bekommen und das kann man nicht mit einfachen politischen Forderungen nur machen, sondern das ist einfach...
Du meinst also auch, dass wir diese Ebene im Netz, wo diese Spiele gespielt werden, in den Mats und in den Kneipen, ja, und so, dass sie weiterhin ausgebaut werden müssen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem die Mats werden ja häufig von den Benutzern noch selber gebaut. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dieses Bewusstsein, also was bei den Leuten die letzten 10 Jahre im Internet waren, noch da ist, selber sich die Vergnügungsräume zu bauen, ne? Das muss erhalten sein und nicht in vorgegebene Vergnügungsräume hineinzugehen, sondern wirklich ja, solche Fantasiewelten sich selber zu erfinden.
Gibt es eine Gefahr eigentlich, dass man schizophren wird? Oder muss man das überhaupt als Gefahr definieren, dass man mehrere Persönlichkeiten hat oder dass man sich in irgendwas verliert?
Nee, ich finde, man sollte es auf keinen Fall als Gefahr formulieren, weil das ist so negativ kodiert. Warum? Also gefährlich ist das Ich, ne? Also das Ich ist etwas, was mir irgendwie Angst macht. Gerade als Deutscher habe ich sehr große Angst vorm Ich. Also weil ich weiß eben, was deutsche Ichs gemacht haben und dieser Wille auch nach so einer Ganzheit, ein Ganzes zu werden, eine Einheit zu werden. Und das ist eher gefährlich. Also und um nochmal vom Glück oder von der Freude zu reden, ich glaube, da hat man auch mehr Freude mit vielen. Man ist auch seltener allein.
It's Bunting from London. People admire your poems and the way you contribute not only on this conference but also in the net. Where did you learn this way to create silence and to create a completely own communication, a way to approach people?
I first started working on the streets, putting posters up, trying to create a situation, a mystery, a theatre, where people had to think. I was trying to get people to think about certain things, and to create a space, a mysterious space, was a good effect. I found that over the past 5 years my politics and my ideas have changed. They always change, but I still do the same thing. So I've decided to stop thinking so much about politics and just enjoy and do what I do best. Mm-hmm. So I suppose that's me. The work is about me or my feelings or relationship to my environment. So now I do mostly concentrate on doing graffiti with chalk. I'm trying to develop my own visual language, mostly to express the situation of the spirit in the city.
For you, there's a variety of media. You not only work on the World Wide Web or with your voicemail box, but how did you came to this idea? And please explain it to us, how you can connect the street as a medium and the walls of the city, and because in media theory these things are expressed in a very abstract way. You know, theoreticians have come to this same position, but you apparently practiced it.
Well, I look for places of freedom for me. So I would try and take any space, any situation, and observe it, and then make things in there. For instance, like I did a work about the London Underground. I spent 6 months immersed in that situation, and then I tried to express myself in that. It's similar with the internet. You work in it, and then you kind of master certain things. I'm not a great technical person, but I know a lot about email now. So I have a lot of fun with that. I send people anonymous messages and play around with words. So it's really just looking for other places to live and to express things that you can't express in one medium. For instance, you can't take off all your clothes in the street, but you can on the web, World Wide Web maybe, or some things are completely impossible to say, Not that just that they're illegal, but they're impossible to express in one medium, so use another. I think I'm very privileged in that, because most people only have maybe words to express.
Or they are concentrating only on one medium, because you do not restrict yourself.
No, well, I used to restrict myself, because I grew up in a Protestant country, so it was good to be a vegetarian and have extreme or concentrate on one form of thinking on politics. But then I just realized that I was just following a good tradition of church. So now I try to enjoy myself more and explore things and different situations and mediums.
Is this also, in an implicit way, a critique on the radical left and much of your political friends who also work with the media like the internet?
I think a lot of my work has humor in it, which I use as a weapon against rigid thinking. I was very impressed to hear that the general who's in charge of the Bosnian, the United Nations Army in Bosnia, has a bust on his shelf, and the words underneath it says, "I only fear people that have no doubt." So I was very impressed with that. People that have very firm views in any way, I like to disrupt that. And humour is a very good tool for that. Humour is about pain and anarchy. So if you can inflict that pain and anarchy on someone else in a cruel way, they quite often have to reconsider their situation.
Now, if people want to look at your site, what is the address and what will they find there?
Well, the address of my graffiti work will be the City of London, UK, and I'm thinking of putting up some other more sites around Europe, so that people can come and visit them and download chalk drawings. But I have the site on the World Wide Web, and it's got a very long address. It's http://www.cybercafe.org/cybercafe/
So if people remind cybercafe.org, that would be enough.
Yes, or with the cybercafe after the end. I'm looking to do things in other mediums as well. We've done things in radio and faxes, but I have a great confidence in walking around. Many years ago I had a real crisis, and the only thing that I could actually say that was a positive thing to do was to walk. So most of my work is built from that premise.
And can you describe some of your latest projects? What kept you very busy lately?
I'm doing a project about roads. It's a kind of veiled. It's a true study of roads, but it will be making comparisons to the hype of the internet. You know, everybody's saying the internet's going to make you free, and it's a good thing, and communication is a good thing. But if you look at the road network, increased communication quite often destroys the centre of cities, and you end up having people that have cars and those that don't. People that don't have cars can't even get their food. So I'd be studying the roads, but thinking about the hype of the internet, and then maybe saying, yeah, the internet's great for the elite.
It's also called the information superhighway, huh?
Yeah, so I'd be playing on that overused metaphor and having some fun with it and laughing at some of the hype.
Why don't you tell the boys about the Cochise picture, Marty?
Thank you.
Gerion, du kommst aus Berlin, du bist von der Internationalen Stadt, ein Webprojekt. Kannst du vielleicht sagen, was dein Eindruck war von dieser Konferenz hier in Venedig? Hat es was gebracht für die Internationale Stadt zum Beispiel?
Wie der konkrete Output sein wird, weiß ich noch nicht. Aber die Tatsache, die Leute wiederzutreffen und eine Kontinuität in einer Art Supervision zu haben, finde ich sehr wichtig, weil es einem immer wieder ermöglicht, den Schritt zurückzutun vom eigenen Projekt und den Überblick zu gewinnen, was los ist im Netz, was machen andere Leute. Es gibt alle Leute, die hier waren, sind in einer sehr spannenden Weise mit dem Netz verbunden, machen entweder Projekte oder sind Netzkritiker, und das ist sehr wichtig, immer wieder diesen Austausch zu haben und die andere Positionen kennenzulernen.
Es gab auch sehr viele Vorschläge in vielen Richtungen. Es war teilweise sehr kritisch an die eigene Sache, aber auch ein Blick in die Zukunft. Wie wird sich zum Beispiel Internationale Stadt jetzt in den nächsten Monaten entwickeln, oder welche Wünsche hast du?
Also was die Internationale Stadt angeht, denke ich, müssen wir versuchen, viel von dem insofern aufzugreifen, dass wir die Interfaces noch offener gestalten. Also bei uns ist das Problem, es gibt viele Funktionen, aber sie sind sehr versteckt. Und wir arbeiten gerade daran, den Server so zu gestalten, dass er für die Leute einsichtig ist, dass sie sehr schnell begreifen, worum es geht, was man machen kann, und dass es einen Unterschied gibt zwischen Webservern, zwischen einer aktiven Nutzung von Web und einem passiven Magazinlesen. Und diesen Unterschied müssen wir sehr stark herausarbeiten, weil wir diese Möglichkeiten haben, ähnlich wie die anderen Projekte. Und da sind wir stark dran am Arbeiten. Und wir haben jetzt auch Leute von außen herangezogen, die einfach nicht die Projektblindheit haben. Das heißt, die nicht die ganze Zeit in diesem Projekt stecken, sondern die von außen kommen, eine grafische Ausbildung haben und dieses System gerade analysieren. Und dann eben feststellen, wo, an welchem Punkt man die Unterschiede macht und wie sich die Entwicklung zeigen wird. Das ist jetzt, was die Internationale Stadt angeht. Was ich insgesamt denke, was für mich eine ganz positive Summe dieses Treffens ist, ist, was wir heute auch nochmal gesagt haben, dieses Formulieren von Kriterien, auch den Moment nutzen, dass wir in der Öffentlichkeit stehen, dadurch, dass wir auf dieser Welle schwimmen und arbeiten und sehr schnell vor alle möglichen Mikrofone und Fernsehkameras treten können, und die machen die auch an und die senden das im Zweifelsfall auch. Und da immer wieder auch, das ist auch so ein Sinn dieser Konferenz, denke ich, immer wieder Positionen zu finden, die formulierbar nach außen sind, die Konsens, ein Konsens der unabhängigen kritischen Projekte sind und die auch die Möglichkeit haben, darüber über sich selbst hinausweisend einen Standard zu formulieren, den sie dann vielleicht schaffen können, auf einem Netzmarkt auch gegenüber großen Konkurrenten zumindest so weit zu behaupten, dass sie nicht ganz dran vorbeikommen. Und das, denke ich, ist so eine politische Frage, zu der wir uns als Symposium oder als Gruppe verhalten und die, wo wir die Chance haben, im Moment auch ein bestimmtes Gewicht zu erlangen.
Diese Konferenz hat also ganz klein mit 15, 20 Leuten sich vor allem gebogen über die italienische Lage, über eine Kritik an Wired. gerade noch über die Monopolposition von Netscape gesprochen. Das sind eigentlich alle sehr, sagen wir, selbstkritische auch Punkte, wo wir versuchen quasi, also nicht nur unser eigenes Projekt an der Öffentlichkeit zu verkaufen, sondern das hat auch ein selbstkritisches Moment. Ist das was Besonderes für dich oder warum ist das im Moment so wichtig?
Also ganz konkret zum Beispiel, was unser Projekt angeht, wird uns oft vorgeworfen, dass wir Netscapeianer sind. Und ich habe das bis jetzt nicht so ernst genommen. Und heute war, auch wenn das sehr kurz war, für mich dieser Moment da, wo ich dachte, oh, da müssen wir was ändern oder das müssen wir sehen, dass das auf jeden Fall kompatibel bleibt. Ja? Das ist jetzt ein ganz konkreter Punkt. Generell würde ich sagen, dass diese metatheoretische Ebene, das heißt, die über den einzelnen Projekten steht, wo es auch nicht mehr darum geht, was machst du, sondern wo es darum geht, was ist die Zukunft, was ist das, was wollen wir, was ist das Netz? Also die Grundsätze eines neuen Massenmediums. Wir sind da glücklicherweise auch, also ich finde das sehr spannend, bei einer Geburt eines solchen Massenmediums in irgendeiner Weise beteiligt zu sein, weil kommen wird das bestimmt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es eben diese, ich sage jetzt mal, kritische Masse gibt von Leuten, weil das sind ja alles, die stehen zwar alle für sich, sie stehen alle für ihre Projekte, sind alles Multiplikatoren von Ideen. Das heißt, dieser theoretische Hintergrund wird auch einen Output haben. Und das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig für die Zukunft auch oder auch für unser Selbstverständnis des Bewegens in den Netzwerken, unsere Freiräume offen zu halten und so eine Bewegungsfähigkeit, nicht auf der einen Seite vor der Schlange wie das Kaninchen zu sitzen und abzuwarten, was die tun, sondern jetzt die Initiative zu ergreifen und zu sagen, wir müssen da, also was zu formulieren.
Ihr habt zum Beispiel ein bisschen Angst dafür, einen richtigen Berlin-Server zu werden und quasi euch zu beteiligen an der sehr brutale Berlin-Promotion. Also um einen lokalen Surfer zu sein, der also quasi identifiziert wird mit Berlin, also internationale Stadt. Das Wort an sich sagt schon, also wir möchten auch gerne eine Möglichkeit haben, nach draußen zu gehen und können nicht nur auf uns selbst blicken. Ist das so?
Wir sind da in einer nicht ganz einfachen Position. Auf der einen Seite sind wir Stadtinformationssystem zu einem gewissen Prozentsatz. Wir arbeiten mit dem Senat oder wir würden gerne sogar enger mit dem Senat zusammenarbeiten, was sowohl Förderungen angeht, was aber auch deren Transparenz im Sinne von einer Netztransparenz angeht und was auch deren Daten angeht. Aber wir sind in Berlin in einer extrem schwierigen Situation, weil wir sind erstens nicht die Einzigen, die das wollen. Und der Senat behandelt seine Daten als eine Spekulationsmasse. Die sagen, wir geben das nur an ein Projekt, das wir für würdig erachten und wir sind noch nicht mal bereit, dafür zu zahlen. Und das ist ein Ernst, das ist zum Beispiel ein Problem. Und wir haben das, was wir haben im Moment, das ist der Inhalt, den die anderen nicht haben, die aus einem kommerzielleren Hintergrund kommen. Und das ist, warum wir sehr da attraktiv sind für verschiedene Leute, aber wir würden eigentlich schon gerne eine zentralere Position, was das angeht, einnehmen, wobei es sehr schwierig ist. Wir wollen nicht zu nah, wir wollen nicht zu sehr am Senat kleben, abhängig sein, und, also wie bei euch, und wir wollen wir sind im Moment nicht finanziell auch nicht in der Lage, jetzt wirklich die Connectivity so sicherzustellen, wie das Access for All kann oder so. So, das heißt, wir müssen unseren Platz noch suchen. Es kann auch sein, dass wir in Zukunft vielleicht, dass wir diesen Platz tatsächlich überlassen und ein spezielleres System werden. Ein Kunst
zum Beispiel, ja, Kunst, das liegt sehr vor der Hand. Die Künstler sind ja sehr aktiv in der internationalen Stadt. Wie ist das so gekommen?
Das kommt daher, dass wir selbst nicht unbedingt, oder der größte Teil von uns, nicht die so Urgesteine der Netzgeneration sind. Wir kommen aus anderen Zusammenhängen, also ich komme eher zum Beispiel aus dem Fernsehzusammenhang. Wir haben einige Leute, die aus einem insgesamt kulturellen und Kunstzusammenhang kommen, ausgebildete Künstler und Leute, die da viel gearbeitet haben, projektbezogen. Und ich denke, das ist dadurch ist unser Umfeld sehr stark an diesem Projekt beteiligt und unser Umfeld ist immer größtenteils ein kulturelles und künstlerisch interessiertes und agierendes. Natürlich haben wir Leute, die aus der Netz auch wirkliche Internet-Urgesteine dabei, ja, wie Thomas. Und, ich denke, dass was das Projekt prägt, ist tatsächlich der Zusammenhang mit dem Umfeld, aus dem wir kommen.
Thank you.
Pete Schulz, kannst du mal sagen, was genau die Kritik an die Zeitschrift Wired ist?
Ja, man kann gleich vom Namen ausgehen. Wired heißt verkabelt, heißt vernetzt, heißt aber auch gleichzeitig vernetzt mit den Power Structures of der Wired World. Das heißt, die Kabel sind gleichzeitig die Leitung, durch die die Macht sozusagen durchfließt, wobei dann direkte Übereinstimmung besteht im Englischen von Power und Elektrizität. Das heißt, Elektrizität kann man direkt als Metapher verstehen für ein Machtsystem, also Powerlines und Machtlinien. Und Wired steht sozusagen als Zentrum da, als sowohl symbolisches wie auch ideologisches Zentrum. Das heißt, Wired steht ein für die Kommerzialisierung des Netzes, aber auch für eine bestimmte Art von Untergrundrepräsentation. Das heißt, sie haben sehr gute Autoren, sind sehr fachlich gut recherchierte Artikel, aber in einem Kontext mit einem Hintergrund von Computerindustrie, sehr viel Werbung. Also man kann sagen, dass Wired nach außen hin die Internetkultur repräsentiert, also auf der Ebene der Fashion-Magazine. Und wenn man also mit dem Internet irgendwie in Kontakt kommt, ist meistens hat das was mit Wired zu tun. Das heißt, Wired ist dieses verkabelte System von Wired ist eine ideologische Verkabelung, eine Verkabelung der Populärkultur, aber auch der Sprache, der großen kommenden Ideologeme der Netzkultur. Immer auf die Zukunft gerichtet.
Mit einem Sie haben auch ein bestimmtes Idee, ja? Von Zukunft. Ja. Dieses Wort wird sehr viel benutzt.
Ne? Ja, also Future selber hat einen quasi religiösen Charakter auf einer kommenden Gesellschaft. Also es ist eigentlich sehr modernistisch, einer kommenden Gesellschaft, die also im reinen Cyberspace, im sauberen Cyberspace ihr individuelles Begehren in kapitalistische Unternehmen steckt. Das heißt, jeder wird zum Unternehmer, jeder an seinem Schreibtisch zu Hause wird mit der entsprechenden Connectivity zum eigenen Unternehmen. Das heißt, es ist also eine extreme Kapitalisierung der Gesellschaft, wo dann im Grunde auch jeder Ausdruck irgendwo seinen entsprechenden Geldwert hat. Also jedes Wort, jeder künstlerische Ausdruck irgendwo in diesem Wired-System im Endeffekt als Information Value kapitalistisch prozessierbar werden soll. Und also Wired ist einfach ein perfekter Feind, wenn es darum geht, bestehende Internetkultur entgegen den amerikanisch zentralisierten Machtsystemen zu etablieren. Dann kann man sich mit Wired auseinandersetzen, man setzt sich dann gleichzeitig mit diesem ganzen Machtkomplex auseinander.
Nun hat diese Konferenz auch ein paar konkrete Vorschläge gemacht. Am Ende kannst du vielleicht sagen, was in den nächsten Monaten so zu erwarten ist oder in welche Richtung andere Netzprojekte, also die sich nicht auf der Wired-Ideologie stützen, gehen sollen.
Also jetzt konkret zu Wired gab es einen interessanten Connect eben, dass jetzt eine mehrseitige Anzeigenserie im letzten Wired gelaufen ist. 5 Seiten von einem neuen italienischen Anbieter namens Video Online, der also ein Atlantikkabel anscheinend von Sardinien aus anschließt und von dort aus Internetprovider werden will. Und es gab also die Information von Seiten der Italiener, dass das mit Berlusconi Medienimperium zu tun hat, mit Fininvest eben. Und Paul Guerin hat dann den Vorschlag gemacht, dass wir also jetzt eine Blitzmail, also ein Flame War im Netz initiieren sollten, auf mit gut recherchierten Informationen von den Italienern hier, die also mit ihren Beziehungen da also zu klaren Daten kommen eben. Und das damit eben ganz erstmal an Wired zu schreiben, aber auch in den entsprechenden Newsgroup das zu öffentlich zu machen, dass also hier einfach auf der Ebene der Provider-Struktur, also auf der materiellen Ebene der Kabel einfach ganz klar sich Machtstrukturen einschreiben, die im Endeffekt nichts weiter vorhaben als die Kommerzialisierung, die Zentralisierung und immer wieder dieselben Probleme, die man auch eben von der Privatisierung des Fernsehens her schon kennt. Und im Moment sind wir am Übergang noch, wo also noch sehr viel Freiräume noch bestehen im Netz, aber die Zeit rennt weg und es gibt also wirklich einen Druck, jetzt sich zu organisieren. Das heißt auch, mit solchen Sachen zufrieden sein, wo man also nicht sofort dazu kommt, alles niederzuschreiben, eine Charta zu machen, sondern eben im Prozess zu arbeiten, die Sachen in Geschwindigkeit zu halten und verschiedene Unternehmungen auch dann zusammenzubringen. Das heißt, so ein Meeting hat natürlich auch den Sinn dann eben zum Beispiel von dieser Blitzmail-Aktion, also italienische Gruppierungen mit Gruppierungen in Osteuropa, mit Gruppierungen in Deutschland zusammenzubringen, um zusammen wiederum einfach schlagkräftiger zu werden.
Deze uitzending van het Paradijs komt tot stand dankzij Geert Loving, Marieke Beuken en Bart Schut.